Ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch. Ich habe wieder die Freude, heute Robin Kaiser als Gast zu haben. Ganz herzliches Willkommen, lieber Robin.
Danke dir für die Einladung.
Es ist mir immer eine Freude, mich mit dir auszutauschen. Und du bist ja auch dabei, sehr zu schauen, wie man besser in den Körper, das Bewusstsein in den Körper hineinbekommt. Und ich glaube, das ist ein großes Anliegen von vielen. Was bedeutet es, Schwingung zu erhöhen und was macht der Körper damit? Und gibt es da Möglichkeiten, dies zu integrieren, eher dies zu festigen, ohne dass es ein zu großes Chaos gibt im Innen und im Außen? Ich stelle dir mal die Frage oder stelle das in den Raum. Was hast du da als gute Hinweise, dass das bewusstere Sein mit dem Körper in Einklang zu bringen?
Viele Körper, viele
Viele,
Menschen
ja.
sind zurzeit überfordert. Sehr viele Körper sind von den neuen Schwingungen, den kosmischen Einstrahlungen einfach überfordert. Und da kriege ich mit, dass viel einfach dann aus der Balance und aus der Ordnung gerät, wenn man nicht sich bewusst Ruhezeiten schenkt, sich nicht bewusst Auszeiten schenkt, wo man wieder regeneriert und auflädt. Das Phänomen Burnout, das innere Durchgebranntsein oder das Nervensystem ständig auf Feuermodus, auf Aktivitätsmodus geschaltet haben, das ist in vielen Organismen zurzeit präsent. Und da ist es einfach wichtig, das Wasserelement mit reinzunehmen, das Erdelement, sich zu erden, sich zu grounden, zu schauen, wie bringe ich den Körper in einen Zustand, wo das höhere Bewusstsein auch substanziell einziehen kann. Nicht nur kurz, temporär, sondern wirklich zellulär, dass das reinkommt. Und das sehe ich als eine der größten und wichtigsten Aufgaben in der aktuellen Zeit, den Körper so auszubalancieren, dass er eben die höheren kosmischen Kräfte auch empfangen kann.
Und also ich finde diese Balance jeweils in der Natur, aber nicht alle haben Zugang zum Rhein wie ich oder zu Bergen wie andere. Wie kann man denn das im Alltag auch machen? Also wenn man nicht gleich die Möglichkeit hat, so nach außen zu gehen, wenn man in einer Stadt ist, wenn man in einem anstrengenden Beruf ist, wo man nicht einfach davon gehen kann, wo man seine 8 Stunden und weiß nicht wie viel präsent sein darf. Und trotzdem merkt, etwas stimmt nicht und ich bin in der Unruhe.
Es gibt natürlich Werkzeuge, die wir immer mit uns tragen, wie den Atem beispielsweise. Auf den können wir immer zurückkommen, egal wo wir sind, egal wie wenig Zeit wir haben. Zwei, drei bewusste Atemzüge können uns schon in einen anderen inneren Modus bringen. Und wenn das jetzt wirklich so ist, dass man ein volles Leben voll mit Verantwortlichkeiten und Strukturen hat, dann darf man trotzdem schauen, wie kriege ich den Ausgleich hin. Und das hat immer was damit zu tun, was ist die Priorität in meinem Leben? Was ist mir am wichtigsten? Und wenn die Bewusstwerdung an Prio Nummer 1 kommt, dann wird es auch so, dass sich die Räume entfalten, dass sich die Zeiten auf einmal öffnen, wo man eben diesen Weg gehen kann, wo man dann wieder Zeit findet, in die Natur zu gehen, wo man Zeit findet, um sich einfach fürsorglich um die Bewusstwerdung und den Energiezustand zu kümmern. Also in den meisten Fällen, wenn man ein sehr nach außen orientiertes Leben führt, geht eben auf diesem Weg einiges im Inneren verloren. Und wir sind einfach so eine außenorientierte Gesellschaft, dass es ganz kostbar ist, da innezuhalten und zu schauen, wie kehre ich um wieder tiefer in mich hineinzukommen, um zu sehen, okay, alles, was ich da draußen gesucht habe, liegt in mir. Und wenn ich es dort finde, kann ich es auch im Außen finden, aber nicht vorher.
Und da sprichst du etwas sehr Wichtiges an. Wenn ich im Innen nicht zur Ruhe komme, dann kann ich auch keine Ruhe nach außen geben. Wenn ich innen so in der Disbalance bin und nicht weiß, was ich jetzt soll, dann ich finde die Antwort auch nicht im Außen. Ist unmöglich. Und ich finde sie wirklich nur in mir drin. Und du hast den Atem angesprochen. Und ich finde, das ist das wichtigste Instrument überhaupt. Weil meine Erfahrung mit dem Atem ist, dass wenn ich mir die Zeit nehme, nur ein paar Atemzüge zu machen, dass ich erst mal fühle im Körper, wie geht es mir überhaupt? Und ich komme dann von meinem Gedankenkarussell weg. Und dieser Weg vom Gedankenkarussell ins Fühlen, ich glaube, das ist einer der schwierigsten Wege, die es überhaupt gibt. Weg von diesem mentalen, ich muss doch alles wissen, hin zu, ach, ich kann doch auch mal nur fühlen und schauen, was dann geschieht. Was
Ja,
meinst du?
das ist die Kontrollinstanz im Kopf, die uns alle mehr oder weniger regiert. Und das ist auch Teil eines kollektiven Bewusstseinsfeldes, in das wir da eingeklinkt sind. Und in dem Moment, wo wir tiefer in unser Körpergewahrsein reinkommen, den Körper wirklich von innen heraus spüren, kommen wir aus diesem Mentalfeld raus. Und das ist der erste Schritt, um überhaupt in ein erweitertes Bewusstsein zu kommen, um überhaupt tiefer mit sich in Kontakt zu kommen. Weil sind wir nur im Mentalfeld, sind wir ja von uns selbst getrennt. Und dann spüren wir gar nicht mehr, worin unser Weg besteht, was eigentlich wichtig im Leben ist. Das kriegen wir erst dann mit, wenn wir den Platz in unserem Körperraum ausfüllen und mehr mitbekommen, ja, dieser Körper ist ein Instrument meiner Seele und ist viel mehr als nur ein physisches Werkzeug. Also da sind ganze Dimensionen in dem Körper innerlich eingefaltet, die sich dann öffnen, wenn wir wirklich nach innen gehen. Und ja, der Körper ist der Kosmos, nicht mehr und nicht weniger. Der gesamte Kosmos wohnt da drin, wenn wir tief in ihn eintauchen und auf Selbstforschungsreise gehen.
Du sprichst da etwas sehr Wahres an. Ich empfinde den Körper als ein eigenes Wesen. Und ich empfinde, dass der Körper die ganze Erdenergie vertritt. Also alles, was so auf der Erde ist, ist im Körper gespeichert. Und er ist für mich ein Teil der Erde. Und die Seele ist für mich ein anderes Wesen. Ist ein anderes Wesen, ist eine andere Energie. Und diese beiden haben beschlossen, miteinander zu wirken. Also das für mich bedeutet nicht, außer also ich beherrsche den Körper oder ich muss dem Körper sagen, was er zu tun hat oder so, sondern für mich ist der Körper ein Freund, der mir ganz vieles mitteilt, was er mitzuteilen hat, um hier anders leben zu können, das Leben anders zu gestalten. Das ist so meine Sicht, wie ich den Körper wahrnehme.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Es gibt viele Perspektiven auf die irdische Form. Also viele sprechen ja davon, der Körper ist mein Tempel. Und wie sich es manchmal in mir anfühlt, und das ist vielleicht ein bisschen ein merkwürdiger Vergleich, aber ich mag das ein bisschen ausführen. Mein
Ja.
Körper fühlt sich ein bisschen manchmal an wie mein Haustier. Das heißt, mit einem Haustier hat man einen ganz liebevollen Kontakt, man pflegt ihn, man kümmert sich um das Haustier, aber das Haustier hat auch bis zu einem gewissen Grad ein Leben für sich selbst allein. Man schenkt ihm zwar den Existenzraum und Rahmen, aber nach meinem Gefühl hat der Körper auch eine gewisse Eigendynamik, ein gewisses Eigenleben, was in ihm stattfindet, wo ich mich manchmal wundere, Körper, was machst du da? Und dann ist es einfach gut mitzubekommen, ja, dieser Körper ist Teil dieser Welt. Und einige Sachen von dem, was der Körper als Teil dieser Welt mir so spiegelt, habe ich das Gefühl, das hat nichts mit mir zu tun. Das kommt von einer ganz anderen Ebene. Und dann nehme ich ganz liebevoll, wenn ich sag mal, das Wildpferd meines Körpers irgendwie auszubuxieren versucht oder irgendwie woanders hin will als ich, dann nehme ich mein Haustierkörper liebevoll an die Leine und sage, dahin geht's. Das ist die Richtung, in der, ne, da möchte meine Seele hin. Und es gibt ja diesen landläufigen Spruch, der Geist ist stark, das Fleisch ist schwach. Das funktioniert nur so lange, bis wir nicht den Körper vollständig in Besitz genommen haben oder ihn bewohnen. Das heißt, am Anfang, gerade auch am Anfang einer spirituellen Reise, mag diese Dualität so erscheinen. dass der Körper etwas anderes will als die Seele oder der Geist und dass es zwei verschiedene Richtungen sind. Aber wenn der Körper durchdrungen ist, inspiriert auf zellulärer Ebene von einem höheren Bewusstsein, dann ja, kriege ich mit, okay, es ist wie eine Art Vehikel und manchmal darf ich die Zügel lockern lassen und der Körper darf sozusagen seine Kraft auf der physischen Ebene ausdrücken und manchmal muss ich die Zügel auch anziehen und sagen, so, jetzt ein bisschen weiter nach links navigieren, weil ich möchte gerade das und das erfahren. Und wir haben ganz grundsätzlich, würde ich sagen, als Menschheit verlernt, im Körper so zu navigieren, dass der Körper uns die Erfahrung schenkt, die wir uns wünschen. Da steckt eine ganz alte, jetzt zum Beispiel in der yogischen Wissenschaft, eine ganz alte Weisheit dahinter. Wie muss ich den Körper halten? Welche Haltungen oder welche Bewegung muss ich im Physischen ausführen, um zum Beispiel in den Zustand von Seligkeit zu kommen? Eigentlich ganz einfach und grundlegend, und das sollte man wieder im Kindergarten beibringen.
Oder ist gar nicht zudeckend, weil das Baby, als es kommt, hat es. Das hat die Verbindung, sondern es wird durch die äußeren Umstände wie neu strukturiert und definiert, was überhaupt nicht stimmt. Und das Bild vom Haustier, das finde ich wunderbar. Mir ist gerade so meine verstorbene Katze in den Sinn gekommen. Wenn sie wollte, dann hat sie mitgemacht. Wenn sie nicht wollte, dann ging nichts mehr. Und das andere, was ich auch merke, das ist etwas Wichtiges gesagt, den Körper mit der Seele verbinden. Also so, dass der Körper wie lernt, aha, die Seele fühlt sich so an. Das ist gar kein fremdes Wesen mehr. Für den Körper ist die Seele ein fremdes Wesen. Also so habe ich so viele Erfahrungen in den letzten Jahren auch gemacht. Und wenn der Körper erkennt, aha, die Seele schwingt so, aha, dann geht es mir so, wenn ich damit in Einheit bin, in Kontakt bin, dann geht es mir auch gut. Dann bin ich auch in der Zufriedenheit oder in der Glückseligkeit, oder in der Freude oder einfach nur im Sein, wie ich das nenne. Und dieses Herunterbekommen, also es klingt jetzt für mich komisch, also dieses Verschmelzen der Seele mit dem Körper. Ich glaube, das ist die größte Aufgabe, die wir haben.
Bin ich ganz bei dir. Wenn die Diskrepanz zwischen der Seelenebene und der Körperebene zu groß ist, dann fühlt sich's genauso an, dass für den Körper die Seele ein Fremdkörper ist. Da ist das Schwingungsspektrum zu groß, da liegt, ne, die Frequenz der Seele liegt zu weit vom Körper entfernt. Und was ich mitbekomme in dieser Zeit, ist, dass die Seele sich manifestieren darf, sich verstofflichen darf. Das heißt, mehr in die konkrete Form oder in die tiefere Schwingung hineinwachsen darf. Und gleichzeitig darf aber auch der physische Körper zur Seele hinaufwachsen, damit sich die beiden irgendwie in der Mitte treffen. Dieses Bild habe ich immer wieder gezeigt bekommen, dass wir wie ein multidimensionaler Baum sind, ein Schöpfungsbaum, die Seele die Krone, der Körper die Wurzel und wir bilden eigentlich mit unserer Wirbelsäule den Stamm, der durch alle kosmischen Dimensionen hindurchgeht und Seele und physische Ebene miteinander verbindet. Und das ist etwas, wenn sich das vollzieht im eigenen Organismus, dann kriegen wir mit, ja, wir sind so viel mehr, als wir bisher dachten.
Wir sind wirklich viel mehr, als was wir meinen. Da bin ich mit dir vollkommen einig. Ich bin gerade dabei, in dieses Bild da hineinzugehen. Und es geht ja auch darum, dass der Körper die höhere Schwingung annimmt. Und wir haben ja verschiedene Körper. Das bringst du auch in deinem Buch so schön detailliert. Und es geht auch darum, diese feinstofflichen Körper auch anzunehmen und zu erkennen. Die haben auch ihre Aussage, ihre Berechtigung oder ja, damit wir überhaupt uns ausdehnen können. Und viele sagen, ja, ich muss den Lichtkörper aktivieren. Ist es überhaupt notwendig, den Lichtkörper zu aktivieren?
Auf einer gewissen Ebene ist der immer da. Der scheint ewiglich, sag ich. Nur wir haben den Kontakt zu diesem Körper verloren. Und in diesem physischen Körper haben wir gelernt, als Säugling, so greife ich etwas, so kann ich die Arme halten, so kann ich die Füße bewegen, dass ich irgendwie vorankomme. Aber im Energiekörper haben wir das nie wirklich gelernt, wie wir den Energiekörper steuern und lenken können, dass wir damit zum Beispiel in anderen kosmischen Dimensionen navigieren, von einem Ort zum anderen kommen auf der feinstofflichen Ebene. Und so wie wir einstmals gelernt haben, mit dem physischen Körper umzugehen, so dürfen wir jetzt Stück für Stück lernen, in den höherdimensionalen Körpern zu navigieren und zu schauen, wie bewege ich den Emotionalkörper, dass Frieden auftaucht, wie bewege ich den geistigen Körper, dass Stille oben im Oberstübchen erscheint. Oder wie kann ich auch die Energiekörper so lenken, dass ich mich zum Beispiel in eine andere Dimension projizieren kann? All das ist möglich. All das haben wir als Menschheit schon mal gemacht, schon mal erfahren. Das heißt, es ist nichts Neues, sondern wir dürfen uns einfach an dieses Potenzial rückerinnern. Und dann werden ganz viele Sachen, die wir heute, ich sag mal, technisch nachgebaut haben, obsolet, überhaupt nicht mehr relevant, weil die Bewusstseinsfähigkeiten immer den technischen Möglichkeiten überlegen sind.
Ich habe gerade ein ganz altes Bild von Lemurien gerade bekommen. Dort waren wir in Einklang mit der Natur. Und wir waren nicht fremd, wir waren nicht abgetrennt von der Natur. Und dieses Schwingen mit der Natur, das ging über alle Körper hinaus. Das ist so, das habe ich gerade Gänsehaut. Das ist so ein. Es war so ein Urzustand der Weisheit zu wissen, ja, wir haben die Möglichkeit, weit zu reisen und hier zu sein, uns zu verwurzeln und trotzdem fern zu sein und auch ganz und heil zu sein und zu schauen, was der Körper benötigt, damit er einfach mit diesen Schwingungen auch gut sein kann. Also egal, ob das jetzt Nahrung, Bewegung oder sonst etwas war. Und dieses Leben dort, das war wirklich ein Leben in Respekt und Achtsamkeit und nicht keine Techniken. Ich sehe da nie große Techniken, sondern ich sehe da immer nur Menschen, die auf natürliche Art und Weise miteinander umgehen, mit sich, ihrem Körper, der Natur, den Tieren, was da alles war. Und ich glaube, diesen Zustand wieder zu bekommen, also diese Verbindung wieder zu bekommen, auch in Unter- und Hoch technologisierten Welt. Ich glaube, das ist das A und O, um überhaupt auswärts, also ich sage es, Bewusstseinsreisen machen zu können. Ich kann doch keine Bewusstseinsreisen machen, wenn ich nicht hier bin.
Hängt miteinander zusammen. Je tiefer die Wurzeln, desto höher die Krone. Das heißt, wenn wir verankert sind im physischen Körper, dann beginnen wir aus dem Körper heraus natürlich auch die anderen feinstofflichen Körper auszubilden, mit denen wir dann wiederum hinauskommen oder über das Physische hinauswachsen können. Und das ist etwas, das war vielen Menschen jetzt für eine längere Zeit verwehrt und versperrt durch das dichte elektromagnetische Feld dieser Erde. Aber ich spüre, dass die Tore immer mehr sich öffnen und dass die geistigen Möglichkeiten, über den Körper hinauszugehen, immer, ja, einfacher werden, immer zugänglicher werden für mehr Menschen auch. Und viele kann das vielleicht auch am Anfang erschrecken, wenn man da mal das erste Mal, ohne es vielleicht geplant zu haben, auf Reisen geht und dann irgendwas erlebt, wo man sich wundert, in welche Realität bin ich da gerade reingerutscht? Weil Realitäten jenseits unseres getrennten Minds überlagern sich ja. Es sind ja ganz viele Schichten an verschiedenen Zeitrealitäten oder Zeitschichten, die nebeneinander parallel stattfinden. Und nur weil wir mit unserem Bewusstsein in einer ganz bestimmten Frequenz sind, erfahren wir die Realität ausschließlich und glauben an die Linearität der Zeit von dem, was wir gerade hören oder sehen. In dem Moment, wenn wir in eine andere Frequenz gehen, kriegen wir die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Zeiten mit. Und können mit unserem Bewusstsein wie in die tiefen Schichten der Realität eindringen und können so auch ja ganz andere Zugänge zur Seelenebene, aber auch zu anderen kosmischen Dimensionen erwecken. Andere Völker kontaktieren, andere Ebenen abrufen im Geist, Informationen auf Informationsfelder zugreifen, die wirklich weit über dieses kollektive Vergessensfeld hinausreichen. Also es ist ja alles noch da. Es wurde ja nichts zerstört. Auch von der atlantischen Zeit oder vor Atlantis. Diese ganzen Bibliotheken von Informationen sind ja alle da. Nur wir haben die Fähigkeit verloren, das abzurufen. Und wenn das wieder kommt, dann werden wir innerhalb kürzester Zeit eine ganz neue Art des Seins aus der Erde heraus wieder erwecken.
Und dieses Wiedererwecken kann auch geschehen, indem ich einfach mal beginne, mich mit meinem hohen Selbst zu verbinden. Ich finde, das ist immer ein sehr guter Schritt, wenn man diese Welt oder das Bewusstsein erfahren will, sich mit dem Anteil zu verbinden, den man selber ist. Weil das hohe Selbst ist ja nichts Fremdes. Sondern das ist einfach ein Anteil, der uns ein bisschen leitet, aber mit dem wir nicht wussten, dass es das auch noch gibt. Ja. Es ist dieser Teil, der nicht in die Trennung gegangen ist und der genau weiß, was da jetzt laufen soll oder was nicht laufen soll. Und wenn ich mich mit dem hohen Selbst verbinde, dann bekomme ich auch Sicherheit, dass ich andere Wesen fühlen kann, die sich mir vielleicht zeigen. Und dass ich keine Angst davor habe, weil ich genau fühlen kann, das ist so, das fühlt sich so an, das fühlt sich so an. Oh, ich glaube, da lasse ich lieber die Finger davon. Ja, wir haben ja auch einen inneren Kompass, auch auf höheren Ebenen, der sagt, das ist gut und das ist nicht gut. Und auch da ist der Körper oder einer dieser Körper das Instrument dazu, dass wir fremde Welten erforschen können. Brauchen wir auch diese Antennen? Welche Welten sind gut zum Erforschen und von welchen lasse ich lieber die Hände? Auch wenn sie spannend sind.
Ja, das ist wichtig, dieses Sensorium aufzubauen, diese inneren Antennen so zu sensitivieren, dass wir auch über diese Welt hinaus navigieren können. Und das ist etwas, das hat was mit einem tiefen Feinfühlen zu tun, ein tiefen Empfinden und Reinspüren. Ist das die Frequenz, in der die Spur meines Lebens läuft? Oder weiche ich mit dieser Frequenz von meiner Lebensspur ab? Das heißt, komme ich mir in dem, was ich gerade erfahre, näher? Spüre ich mich mehr? Nehme ich mich mehr wahr als zuvor noch? Dann bin ich auf einem guten Weg. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich verliere den Kontakt zu meinem Körperraum oder den Kontakt zum inneren Spüren und Wahrnehmen, dann bin ich in eine Richtung unterwegs, die mich tendenziell auch von mir trennen kann. Aber für die meisten gilt es ja erstmal zu schauen, okay, wie baue ich überhaupt Kontakt mit mir auf? Und wie kann mich die äußere Natur dabei unterstützen, zu meiner inneren Natur zurückzufinden? Das ist so ein ganz großes Thema, was ich auch immer wieder im Rahmen von einer neuen Erde aufgreife. Warum mache ich in diesem Telegram-Kanal so viele Erdmetaphern oder so viele Naturmetaphern, weil das unsere Natur ist. Und wenn wir in unsere Bewusstseinsnatur zurückkehren wollen, ja, dann immer über den Weg der irdischen Natur, die das für uns aufrechterhält. Die hat nämlich nicht vergessen. Die Pflanzen wissen noch ganz genau, wer sie sind. Das Wasser weiß noch, wer es ist im Innersten. Nur wir sind diejenigen, die sich davon distanziert haben. Und wenn wir der Natur lauschen würden, wenn wir dem Bach lauschen würden, der da hinter deinem Rücken entlang fließt, dann würden wir im Klang, im Plätschern des Baches die Stimmen vernehmen, die uns tiefer in unser seelisches Sein hineinführen.
Und ich erzähle jetzt ganz kurz eine ganz spezielle Begegnung, die ich hatte. Ich saß in einem Café am Rhein. Lauter Leute um mich herum, habe mich auf den Rhein, ich habe einfach in den Rhein hineingeschaut und auf einmal habe ich ein Farbenspiel im Rhein entdeckt. Ein rotes, mit der Sonne ist es nicht. Und dieses Farbwesen, das ist getaucht, aufgesprungen, hat da getanzt, gemacht. Und ich saß einfach da und auf einmal kam, Ach, das könnte ich ja noch fotografieren. Habe ich dann getan, und dass ich das getan habe, ist das Wesen weitergezogen. Und
Ja.
das war unter Leuten. Also das war nicht abgeschieden für mich alleine oder so, sondern das war unter Menschen. Also man kann sich mit der Natur verbinden, egal was drumherum ist, und ganz wunderbare Begegnungen mit der Natur erfahren. Das wollte ich einfach auch noch mitteilen, diese Vorstellung loszulassen, dass ich nur die Natur fühlen kann, wenn ich ganz still bin, ganz alleine bin, keine Menschen rundherum sind. Das ist nicht wahr.
Ja, aber du hattest das Sensorium, das wahrzunehmen. Ich
Ja.
glaube, am Nachbartisch hat man die Elfe oder Nixe oder die Meerjungfrau nicht gesehen, weißt
Nein.
du? Das heißt, dass man
Nee.
schon ein gewisses Sensorium braucht, um das dann in diesen Verbindungen so zu spüren. Und meistens ist es ja so, dass wir nur das sehen können, was wir auch sehen wollen. Und erst wenn wir bereit sind, zu sagen, okay, ich bin bereit und offen, die feinstofflichen Dimensionen zu sehen. Und ganz oft ist es auch so, dass ein Teil das möchte, aber ein anderer Teil Angst davor hat, weil das auch wieder ins kollektive Feld eingespeist ist, ne? Die Elementarwesen, die dann eigensinnig irgendwie was machen, was man vielleicht nicht möchte. Also das heißt, dass da viel Angst vor den Hellsinnen oder vor der erweiterten Bewusstseinszuständen ins Feld reingeprägt hat. Und erst wenn man den Mut hat zu sagen, okay, ich bin bereit, mir das zeigen zu lassen, dann kommen solche Phänomene und Erscheinungen vermehrt.
Es braucht auch wirklich Mut, dann einfach das anzunehmen, was sich zeigt, und nicht gleich in eine Schublade stellen zu wollen oder erklären zu wollen oder sich definieren zu wollen. Und das ist auch dasselbe. Wir haben, ganz viele Menschen haben Angst vor den außerirdischen Wesen. Und wenn ich mich mit denen verbinde, dann fühle ich immer so viel Liebe. Da ist überhaupt kein Angriff oder irgend sowas da. Aber dieses sich öffnen, wie du das genannt hast, das ist so wichtig anzuerkennen. Wir sind ja auch ein Teil dieser außerirdischen Wesen. Wir kommen nicht alle, unsere Seelen sind Erdseelen, also Erdmenschenseelen hier, sondern wir kommen von irgendwelchen Sternen, um hier als Mensch Erfahrungen zu machen, die in der Heimat nicht möglich ist. Weil hier können wir fühlen. Und dieses Fühlen, ich glaube, da braucht es auch so wie Mut, hinzustehen und zu sagen, ich fühle jetzt mal. Weil Fühlen ist oft mit Schmerzen, mit Leiden, mit Trauer, mit weiß ich was allem verbunden. Ich nenne das mit diesen 3D-Energien. Ja? Und wenn ich mich da, sag ich, wenn ich die Straße der Liebe gehe, anstelle der Straße der Angst, dann komme ich in total neue, in eine neue Art von Fühlen hinein. Glückseligkeit oder Seligkeit, hast du vorhin gesagt, oder Freude, oder einfach ja, zu fühlen, da ist Fluss, da ist Leben und nicht, da ist Kampf, da ist Frieden. Und dieses Fühlen zu vertiefen, ja, wie können wir das mit Bewusstsein machen? Ist eine Frage an dich.
Ja, es beginnt alles mit einer Entscheidung. Mit einer Entscheidung, wie du es so schön ausgedrückt hast, den Weg der Liebe zu gehen und ganz konsequent zu schauen, wo weiche ich ab, wo gehe ich wieder tiefer auf diesen Weg. Und wenn es da Bilder gibt von irgendwelchen Angst einflößenden, nicht-irdischen Kräften zu schauen, okay, wo finde ich den Ort in mir, wo ich auch mit dem in Liebe sein kann. Und by the way, nicht nur die Menschen haben Angst vor Außerirdischen, sondern die Außerirdischen haben auch Angst vor dem Menschen. Und begründet. Weil wir sind nicht immer die friedliebendste Spezies. Wir sind nicht immer die weiseste und am weitesten entwickelte Spezies. Und es gibt schon andere Formen, die hier auf dieser Erde oder unter der Erde leben, die einfach große Probleme mit der menschlichen Aggressivität haben. Weil wir unseren Emotionalkörper wirklich nicht unter Kontrolle haben, weil der ziemlich explosiv sein kann, weil wir sehr reaktiv sein können und die menschliche Spezies einfach noch nicht gelernt hat, mit ihren Schöpferkräften heilsam umzugehen. Und deswegen gibt es einige kosmische Wesen, die einen großen Bogen um die Menschen herum machen. Verständlicherweise. Und wir dürfen einfach lernen, wie wir diese Schöpferkräfte wieder bewusst einsetzen zum Wohle aller. Dass wir das einfach nur noch dafür verwenden, um ja, es in den Dienst unserer Seele zu stellen.
Weil das Feld der Schöpferkraft ist unendlich. Das ist grenzenlos. Also mit dem können wir so vieles erschaffen, wenn wir möchten. Und ich glaube, es geht auch darum, das Bewusstsein so weit zu aktivieren oder sich bewusst zu werden, dass Kampf wirklich Vergangenheit ist. Und dass wir dabei sind, auch als Menschen, als Gesamtheit, den Weg, den Frieden mehr zu gehen. Damit sich auch diese Welten, die jetzt getrennt sind, auch diese wieder verbinden können. Weil Innererde, diese Menschen dort oder diese Außerirdischen teilweise auch, die möchten eigentlich wieder mit nach oben kommen. Aber das können Sie erst, wenn Sie fühlen, hier ist wirklich mehr Friedensenergie da. Wir sind willkommen und wir werden nicht wieder irgendwo hingedrängt, wo wir nicht wollen. Also es ist immer so das, was ich von Ihnen höre, wenn ich Sie besuche.
Ja, auch meine Wahrnehmung, dass da viel, ich sag mal, Diplomatie betrieben wird, gerade in der jetzigen Zeit zwischen den verschiedenen Völkern, die mit auf dieser Erde sind, wo die meisten Menschen überhaupt nicht mitbekommen, was hier alles da ist. Aber viele sind wirklich vertrieben worden oder verdrängt worden nach Innererde. Das heißt, manche sind freiwillig gegangen, weil sie den Kriegsschauplatz dieser Erde entkommen wollten. Andere wurden, ich sag mal, mit Gewalt unter die Erde gedrängt. Und dann wurden die Zugänge zu innen versperrt, sodass sie nicht mehr hochkommen können. Und das war sehr häufig. Anstoßstein war da zentral die katholische Kirche, die das Ganze angeleitet hat, die die ganzen Zugänge nach Innererde versperrt hat. Und immer eine Kirche über den Zugang drüber gebaut hat, damit alles richtig gut versiegelt ist, dass da niemand mehr hochkommt. Und das sind einfach Dinge, wenn das aufgedeckt wird und vor allem, wenn wir auch im Bewusstsein friedliebender und offener diesen Wesen oder diesen Kräften, die da auch mit uns hier sind, werden. Dann ja, kommt ein erster Verbindungsaufbau, kommt wieder zustande. Das Problem ist ja, dass im menschlichen Bewusstseinsfeld ganz viel Angst vor etwas ist, was fremd ist. Das heißt, je fremder etwas aussieht, desto mehr Panik entsteht im Nervensystem. Und zum Teil ist das überlebensbedingt ein Muster. Zum Teil hat das aber auch überhaupt nichts mit unserer wahren Wesensnatur zu tun. Ich habe gerade ein lustiges Experiment im Kopf, wo Forscher kleine Kinder mit Schlangen zusammen in einen Raum gesetzt haben, weil sie schauen wollten, ob das ein instinktiver Angst- oder Schutzimpuls ist vor Schlangen. Und da haben sie festgestellt, dass Säuglinge, kleine Säuglinge im Alter von ein paar Monaten mit den Schlangen gespielt haben, überhaupt keine Angst hatten. Die waren völlig natürlich, völlig entspannt. Und jede Mutter würde einen Schreikrampf kriegen, wenn sie sowas sieht. Und das war wirklich ein ganz schönes Bild, mit welcher Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit die Kleinen so die Schlangen hochgenommen haben. Und das ist etwas. Diese Angst vor anderen Wesen ist nicht angeboren. Das ist konditioniert. Das haben wir uns antrainiert. Aber in unserem Urinstinkt sind wir eigentlich liebend mit allen Wesen. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Und da dürfen wir wieder hinkommen, dass wir einfach jede Form, egal wie sie aussieht, egal wie die Ausrichtung ist, egal ob sie Haare, Schuppen, Flügel oder was auch immer hat, dass wir einfach schauen, dass wir sie als ein Ausdruck des einen Schöpfers betrachten und in dem Sinne als Teil der großen Schöpfung und als mit uns hier auf dieser Erde auch verbunden. Und dann öffnen sich wirklich auch die Tore für die kosmische Diplomatie, wo ich viel im Hintergrund mitwirke, dass das stattfinden kann. Und das Ziel ist natürlich, in den nächsten Jahrzehnten die Erde wieder so zu öffnen, dass sie Teil einer größeren kosmischen Vereinigung werden kann. Aber dafür muss die Menschheit wirklich jetzt in den nächsten Jahren große Sprünge der Entwicklung machen.
Und ich habe das Gefühl, diese Entwicklung findet statt, weil ganz viele nicht mehr so leben wollen, wie sie im Moment leben. Weil sie merken, das stimmt überhaupt nicht mehr für mich, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Die sind auf der Suche, die haben viel mehr Fragen als vor ein paar Jahren. Also, es ist so wie auch im Feld so nicht mehr. Einfach ein großes Fragezeichen, wie weiter? Und du hast dieses Schlangenbild gebracht. Und wenn wir uns erinnern, Schlangen ist eine ganz uralte weibliche Kraft, die zu den Göttinnen gehört. Die Schlange ist ein ganz uraltes Symbol der Weisheit
Und der Heilung.
und der Heilung, ganz genau. Und dies wurde unterdrückt, damit wir ja in der Abhängigkeit bleiben, dass wir uns nicht selber heilen können, dass wir keinen Zugang zu der eigenen Weisheit haben. Und diese alten Göttinnen, die haben ganz viel an Weisheit und an Informationen, Orakel und Richtungen gezeigt. Und durch das Männliche hatte Angst vor dem Weiblichen und da hat es zugedeckelt.
Genau.
Und es geht schon darum, dass das. Ich sage immer, die Frau ist am Heilen, aber was ist denn mit dem Mann? Also wir kommen so ein bisschen ein anderes Thema rein, aber trotzdem, wir dürfen das Männliche langsam in seiner Verletzung auch erkennen und ihm den Weg im Herzen, also den, ihm den Platz im Herzen wiedergeben. Ich habe immer das Gefühl, das Männliche wurde wie aus dem Herz genommen. Und der ist verzweifelt am Suchen, wo bin ich denn überhaupt, wo finde ich denn Liebe und will um Liebe kämpfen. Und eigentlich ist es ganz einfach, diesen männlichen Aspekt liebevoll wieder zu sich zu nehmen. Und dann handelt er auch in Übereinstimmung mit dem Herzen und nicht mehr aus dem Verstand heraus. Das ist sehr einfach ausgedrückt von mir, aber ich habe das Gefühl, es geht ganz viel darum auch, aufzuhören, sich zu verurteilen für das, was man getan hat oder wie man es getan hat, sondern wie anzuerkennen, ich wusste es nicht anders, aber wie kann ich jetzt mit der Liebe lernen, mit der Intuition, mit der Schöpferkraft lernen, dies anders zu gestalten und dann kommen wir in den Frieden.
Ja. Die Liebe wurde ja gerade im männlichen Prinzip amputiert und rausprogrammiert. Das Weibliche hat man nicht so tiefgreifend in die Irre führen können wie das Männliche, weil das Männliche natürlich tendenziell mehr im Verstand ist und hat sich dadurch durch den Verstand und durch das Denken weiter ja in die Entfremdung führen lassen. Das heißt, dass da einfach einiges versucht wurde, zwischen den Geschlechtern zu trennen, ganz viel mit der Idee von Schuld gearbeitet wurde. Und das hängt noch ziemlich in unserem zellulären Speicher drin. Und ich kriege das auch mit, dass das weibliche Feld große Schritte in Richtung Heilung geht und dass das männliche Feld so ein bisschen hinterherhinkt. Also ich kriege das mit, auch auf den Festen, auf den Seminaren, dass einfach gerade junge Männer wenig vertreten sind, weil es denen in ihrem Leben scheinbar noch um was anderes geht als um Bewusstwerdung. Sehr häufig, muss ich leider sagen. Und ich fände das so schön, ja, ich sag mal, eine geheilte, reine Männlichkeit auch wieder mehr präsent im Feld zu haben. Weil das braucht es auch wiederum, damit die Weiblichkeit ganz in ihre Kraft kommen kann. Also auf der Ebene der Polarität brauchen sie sich gegenseitig und unterstützen sie sich gegenseitig, was wichtig wäre für die nächsten Heilungsschritte auf diesem Planeten.
Du hast jetzt die jungen Männer angesprochen. Ich habe drei Enkel.
Ja.
Und der Älteste ist jetzt 21 und er versucht verzweifelt seinen Weg zu finden. Das, was die Leistungsgesellschaft von ihm verlangt, das sagt, da passe ich nicht rein. Und ich rede schon ab und zu mit ihm, aber dann hat er wieder das Gefühl, weißt du, aber ich bin doch hier, ich muss doch so irgendwie funktionieren. Nein, du darfst auch ganz fremde Wege gehen. Du darfst unkonventionelle Wege gehen für deine Berufswahl. Erlaube dir einfach das zu tun, was du das Gefühl hast, da bin ich erfolgreich und so oder so bin ich erfolgreich oder so macht es mir Freude. Und ich glaube, ganz viele junge Menschen sind in einem, wie so einem Zwiespalt. Hier ist noch die alte Struktur, die am Zerfallen ist. Sie fühlen, da ist was Neues. Sie bringen auch das Bewusstsein mit für das Neue, aber sie finden es noch nicht. Und ich habe das Gefühl, dass wenn wirklich die Schwingung so langsam, wenn das so langsam erhöht, dass dann die Jungen, auch die jungen Männer, erkennen, aha, da geht der Weg durch. In meinen Augen sind sie orientierungslos und halten sich noch an dem Alten irgendwo fest, weil sie das Neue nicht präsent haben oder noch nicht wahrnehmen richtig. Ich weiß, du bist auch noch sehr jung, Entschuldigung.
Ja, ich glaube, ein Aspekt, der auch gerade den männlichen Vertretern fehlt, sind gute Vorbilder. Ich habe auch immer mein Leben lang geschaut, was ist denn ein gutes, reines, schönes, männliches Vorbild, wo ich das Gefühl habe, der lebt die männliche Kraft auf ausbalancierte, nicht toxische Art und Weise. Und das ist gar nicht so leicht, das zu finden in der Gesellschaft. Ja, die meisten Männeridole oder meiner Vorbilder leben, ich sag mal, toxische Männlichkeit. Und ich finde zum Beispiel Jesus ein gutes männliches Vorbild. Also die Art, wie konsequent er ist, ne, dass er da die Schriftgelehrten aus dem Tempel jagt, wenn die da irgendwas verkaufen wollen. Sehr männlich, sehr klar, sehr straight mit seiner Botschaft und zugleich die Liebe. Und das ist etwas, es wurde uns ja erzählt, okay, das weibliche Prinzip, das Liebevolle, das Fürsorgliche, aber es gibt auch eine männliche Liebe. Und diese Liebesqualität ist schützend, bewahrend, haltend. Und diese, ich sag mal, männliche Liebe, da gibt's wie kein Feld für oder keine Vorbilder, die so an das Bewusstseinsfeld einer reinen männlichen Liebe aufrechterhalten. Und da musste ich wirklich, ich sag mal, durch verschiedene Felder durchscannen und schauen, wie war denn ursprünglich das Prinzip einer reinen weiblichen Liebe und einer reinen männlichen Liebe. Und da, ja, musste ich so ein bisschen entdecken selber und schauen für mich, was stimmt. Weil ich hatte Phasen auch in meinem Leben, wo ich sehr männlich gewesen bin, wo ich versucht habe, Mann zu sein, so. Und dann gab es Phasen, wo ich sehr weiblich geworden bin. Und jetzt versuche ich, das Ganze in Ausgleich zu bringen.
Ja, und eben die alte Erinnerung, also wenn wir wirklich öffnen uns für die alte Weisheit, die auch uns auch die geistige Welt vermitteln will, worum es wirklich geht, wenn wir da den Zugang wirklich haben, dann kommen wir in Einheit, weil dann erkennen wir, ich brauche das genau wie das auch. Das ist Empfangen und das ist Umsetzen und das ergänzt sich. Und dann kommt das Männliche mit dem weiblichen Schöpfungsprinzip in Einheit. Dass ich das auch zugestehen, ich darf es auch anders gestalten, ich darf es mit mehr Herz gestalten, ich darf es mit mehr Liebe gestalten. Ich darf mir erlauben, anders zu ticken, als was das Umfeld tickt und das auch als Frau, nicht nur als Mann, sich zu erlauben, authentischer zu werden. Ja, dann kommen wir auch wieder in unsere Einheit und dann fühlen wir wieder, aha, ich bin authentisch, ich habe da die Klarheit, da habe ich die Sanftheit, dann wende ich das an oder dann wende ich das an. Und das ist auch unser Körper, der uns das auch immer wieder zeigt. Wo sind wir authentisch? Wie fühlt es sich frei an, gut an, und wo sind wir da dabei, uns ein bisschen zu verbiegen?
Ah, das geht so schnell mit dem Verbiegen und der Idee, ich müsste irgendwelche äußeren Programme erfüllen, irgendwelche Leistungsprogramme, irgendwelche Schablonen, die die Welt mir vorgibt, wie ich mich zu verhalten habe. Gerade, ne, in der jüngeren Gesellschaft, ich kann mich so ein bisschen an meine Jugend erinnern, da wollte man ja cool sein. Da durfte man ja keine Gefühle zeigen. Und ich in meinem Wesen, weißt du, in meinem Innersten war ich immer so ein sanftmütiger. Und dann habe ich irgendwann eine Zeit lang versucht, nach außen cool zu wirken. Und das hat einfach nicht funktioniert. Das hat nicht geklappt, weil ich in mir immer noch so durchlässig und so sanft war. Und dann habe ich versucht, mir nichts anmerken zu lassen, dass ich alles mitbekomme und alles spüre, was alle anderen auch spüren. Es hat einfach nicht funktioniert. Und da wieder zu sich zurückzufinden und zu sagen, nein, ich darf sanftmütig sein. Ich darf mitfühlend sein. Und das ist wahrscheinlich viel natürlicher, als zu versuchen, kalt zu sein, was ja cool bedeutet. Ja, also das heißt, da versucht man ja die Jugend über auch so ein Sprachjargon in eine emotionale Dissoziiertheit hineinzuführen, in eine emotionale Kälte durch so etwas, wir wollen ja cool sein, wir wollen uns ja unsere Emotionen nicht zeigen, dass da so etwas in uns stattfindet. Ja. Und da einfach den Mut zu haben und zurückzukehren zur Sanftmut, weil da ist die eigentliche Kraft drin verborgen.
Und du sagst etwas ganz Wichtiges. Es ist nicht nur die heutige Jugend, sondern es ging durch viele Kulturen hindurch. Mir kam gerade vorhin der Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das ist auch so etwas, was man immer wieder hört. Also warum darf ich keinen Schmerz fühlen? Warum darf ich dem Schmerz nicht Ausdruck geben? Also warum darf ich mein Fühlen als Mann nicht zeigen, auch als Frau? Ja, will ich im Beruf als Frau erfolgreich sein, dann ist weibliche Führung heute noch nicht so sehr gefragt, leider. Ist auch ein sich verbiegen, dass man überhaupt in der Geschäftswelt bestehen kann. Und da ist auch so diese Tendenz, auch da langsam umzudenken und an den oberen Ebenen, Führungsebenen neue Blicke zu bekommen. Es geht überall darum, kämpfe ich oder bin ich? Sag's jetzt mal so.
Ja, diese indianische Tapferkeit, ich kann nachvollziehen, was damit gemeint ist. Und zugleich, wenn ich in das indianische Feld reinspüre, das ist ein unfassbarer Schmerz. Unfassbar. Wie traurig das indianische Feld ist aufgrund von dem Verlust und der Entfremdung dieser Kultur, die es ja gar nicht mehr so gibt in der Form. Das
Genau.
heißt, dass zugleich ein unfassbares Schmerzfeld da ist und wenn man jetzt den Satz noch oben drauf packt, als Deckel, ein Indianer kennt keinen Schmerz, dann haben wir natürlich eine sehr, ja, feurig explosive Kombination dort. Und ähnlich oder zunehmend ähnlich auch in unserem Feld, wenn wir unsere Emotionen deckeln, obwohl viele davon da sind, dann explodiert es irgendwann. Und wenn wir das nicht in uns regulieren, ja, dann explodiert es auf der Erde, ne, in Form von Explosionen, von Bomben oder von Vulkanausbrüchen. Ich meine, es hängt alles miteinander zusammen. Die Phänomene des Wetters dieser Erde oder geopolitische Phänomene von Explosion, von Ausbruch, von Lava, von Feuer sind auch mit dem kollektiven Emotionalfeld verknüpft. Und wenn wir diese Verbindung sehen, dann dürfen wir uns nicht wundern, warum, wenn wir kollektiv alle zum Beispiel bestimmte Emotionalität unterdrücken, warum das sich dann im Außen auf diese Bühne spiegelt.
Und da stelle ich mir jetzt gerade die Frage, weshalb haben die Menschen so viel Angst vor Emotionen? Das stand jetzt gerade als Frage hier im Raum. Eigentlich sind Emotionen, ist ja nichts anderes als Energie, eine Energiewelle, die kommt und die geht. Und wenn ich sie nicht halte, dann fließt sie durch meinen Körper hindurch und ich erfahre sie, aber ich lasse sie wieder gehen. Weshalb erlauben wir uns als Menschen nicht, diese Emotionen fließen zu lassen, sie halten zu müssen.
Hat viel nach meiner Wahrnehmung mit der Angst vor der Schöpferkraft zu tun. Angst vor der eigenen Kraft, Angst vor der eigenen Macht.
Ja.
Aufgrund vergangener Erinnerungen, dass man mal gelernt hat, dass bestimmte emotionale Ausbrüche etwas zerstört haben, zum Beispiel, etwas kaputt gemacht haben. Und wenn man da mehrfach die Erfahrung gemacht hat, dass man durch negative Gedanken und Gefühlsschleifen wirklich Zerstörung angerichtet hat, dann ist es irgendwo natürlich, dass man einen gewissen Respekt bis eine gewisse Angst dem entgegenbringt. Und da dürfen wir einfach schauen, wie lernen wir reguliert den emotionalen Deckel immer wieder ein bisschen aufzumachen. Also ich gerade bei starken Themen habe ich immer das Gefühl, okay, die Büchse der Pandora darf stückweise geöffnet werden. Nicht mit einem Mal aufreißen, das führt meistens zu Retraumatisierung, sondern den Deckel so ein bisschen rausmachen, dann kommt so ein bisschen Wolke raus, Deckel wieder zu, entspannen, atmen. Deckel auf, Wolke rauslassen, Deckel wieder zu. Und so ein bisschen, so sehe ich das auch mit unserem emotionalen Pott, in dem wir drin hocken als Menschheit. Dass wir da stückweise den Dampf ablassen dürfen, Katalysator sein dürfen, damit sich einfach im kollektiven Feld etwas entlädt.
Es geht ja nicht nur um die negativen Gefühle. Viele haben Angst vor der Liebe.
Ja.
Die Liebe fließen zu lassen, was ist so paradox klingt, oder? Weil mit der Liebe geht vieles leichter. Aber auch auch dieses wird unterdrückt, kanalisiert. Und auch hier kann man die Pandora-Büchse immer wieder ein bisschen aufmachen. Die lasse ich immer ein bisschen länger offen. Damit der rauskommt. Und die Schöpferenergie ist ja reine, in meinen Augen ist es ja auch sehr viel Feuerenergie. Also so, es ist ja auch Aufbruchsenergie, es ist Gestaltungsenergie. Und die zu kanalisieren, das ist sehr gut. Wenn ich das unterdrücke, dann kann da wirklich eine Aggression entstehen im Sinne von Wut, Rage, Zorn, Zerstörung. Oder dann wenn es zu auf der anderen Seite zu stark ist, dann ist es auch nicht in der Balance. Sondern dass wir diese Schöpferenergie bewusster erkennen können. Hast du da noch einen kurzen Tipp dazu?
Ja, es hat viel mit der Gedankenlenkung zu tun und der Aufmerksamkeitslenkung. Und wenn wir jetzt so mitbekommen, ja, es ist Angst vor der Liebe da, dann zu schauen, woher kommt das? Ja, vielleicht macht die Liebe kopflos. Vielleicht sind wir viel im Kopf und versuchen unser Leben aus dem Kopf heraus zu gestalten. Und wenn wir dann kopflos werden, also die Kontrolle des Minds verlieren, dann droht da erstmal der Abgrund, da droht die Unsicherheit, die Angst, dass ein Bereich sich öffnet, den wir noch nicht kennengelernt haben. Und da zu navigieren und die Schöpferkräfte bewusst punktuell einzusetzen, um dann wieder zurückzutreten, wahrnehmen. Also einer der größten Schlüssel für den weisen Einsatz von Schöpferkraft ist immer die Wahrnehmung. Wie klar bin ich in meiner Wahrnehmung aufgestellt? Welche Wirkung hat dieser Akupunkturpunkt, den ich da gerade drücke? Weil meistens ist es so, ne, auf der Körperebene, wir drücken einen Punkt, einen Akupunkturpunkt, und das löst dann eine Reaktion dort und dort und dort und dort im Körper aus. Und ähnlich auch in diesem multidimensionalen Netzwerk namens Leben. Das heißt, es ist ja überhaupt nicht so linear, dass wenn ich das mache, dann kommt das raus. Aber wenn wir in der Wahrnehmung sind, dann kriegen wir mit, okay, ich mache das, ich drücke den Akupunkturpunkt in Anführungszeichen, und multidimensional passiert auf der Ebene das, auf der Ebene das und auf der Ebene das. Und wenn wir das präsent haben, dann können wir mit unserer Wirkung ganz anders umgehen. Dann kriegen wir mit, ah, die Emotionalkörperebene reagiert so, mein Geist reagiert so, der physische Körper reagiert so. Und das ist einfach etwas, das dürfen wir lernen, dieses nicht lineare, verknüpfte Wirken. Und dann wird es auch viel kraftvoller und wirksamer, was wir dadurch in die Welt geben.
Du hast es uns wunderbar gesagt, lieber Robin. Hast du noch einen schönen Abschlusssatz für dieses wirklich sehr bereichernde Gespräch?
Ja, ich danke dir erstmal fürs Eintauchen, fürs Austauschen, fürs geistige Ping-Pong zwischen den verschiedenen Ebenen. Und das, also das Wichtigste in all dem Chaos in dieser Welt zurzeit, ist einfach immer wieder auf sich zurückzubesinnen und zu schauen, wer bin ich in meiner ewigen Natur? Wer bin ich jenseits der Form, jenseits der Gedanken, jenseits der Gefühle? Und da sich zurückzubesinnen mit einem tiefen Atemzug und zu spüren, dass auf dieser Ebene, wo ich ewig bin, wo ich allumfassend bin, dass es da kein Problem gibt, keine Schwierigkeit gibt, nichts zu erreichen gibt. Und dass es so einfach sein kann, nach innen zu gehen und genau das wahrzunehmen. Und aus dem heraus werden sich die Tore öffnen, die uns dann ganz klar aufzeigen, hey, in die Richtung geht's weiter im Leben.
Ganz, ganz lieben Dank dir,
Danke
lieber.
auch dir.